Kulturmenü. Der Podcast mit Angelika Ortner.
Ich spreche mit meinen Gästen über bekannte Musikstücke aus allen Stil- und Zeitepochen. Wir hören passende Musikbeispiele und versuchen in unseren Gesprächen einen neuen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Musik berührt uns. Aber was steckt physikalisch eigentlich dahinter, wenn ein Ton erklingt? In dieser Spezialfolge nehmen wir die Physik hinter der Musik unter die Lupe. Wir sprechen über Schallwellen, die durch die Luft schwingen, über Frequenzen, die unsere Ohren in Melodien übersetzen und über Raumakustik. Also zum Beispiel darüber, warum der Wiener Musikverein den Klang trägt, während das Badezimmer ihn zurückwirft. Gemeinsam entdecken wir, wie sich Physik und Musik gegenseitig beeinflussen. Dabei geht es um Resonanz, Obertöne und stehende Wellen. Aber keine Sorge, keine Formeln, nur faszinierende Fakten. Letztendlich zeigt sich, dass Physik nicht der Gegenspieler der Musik ist, sondern ihr heimlicher Dirigent. Denn hinter jedem Klang steckt nicht nur Gefühl, sondern auch ganz viel Wissenschaft. Diesmal war es nicht einfach, passende Musikbeispiele zu finden, aber dieser Ausschnitt einer Komposition von Arvo Pärt trägt den Titel Tabula Rasa und das finde ich heute sehr passend. Mein heutiger Gast, Martin Apolin, ist Physiker, Sportwissenschaftler, Buchautor und Lehrer. Er drehte anschauliche Physikvideos für Focus Online und Terra Mater und mittlerweile ist er sehr erfolgreicher YouTuber. Auf seinem Kanal Apolins Physikuniversum findet man eine Bandbreite an physikalischen Themen, die er verständlich und humorvoll erklärt. Und er meint, es ist niemals zu spät, sich für Physik zu interessieren. Martin, es gibt viel zu besprechen.
Ja.
Wir müssen schauen, dass wir nicht den roten Faden verlieren,
ja,
weil sonst greifen unsere Hörerinnen und Hörer zu einem fadenroten.
Ja.
Den Satz, das wollte ich immer schon einmal unterbringen und irgendwie habe ich mir gedacht, heute passt das.
Nein, wir werden versuchen, das stringent zu bleiben. Ja?
Sehr gut. Beginnen wir beim Hören. Musik besteht aus Frequenzen und Obertönen. Wie gelingt es unserem Gehör, diese physikalischen Schwingungen in das zu verwandeln, was wir als Klang und Melodie wahrnehmen?
Na gut, da springen wir schon jetzt gleich ins kalte Wasser. Also Musik, Geräusche, Klänge und sind eine Melange von ganz vielen verschiedenen Frequenzen. Und die kommen dann zu unserem Ohr und da werden sie letztlich in die Einzelfrequenzen zerlegt, in der Schnecke. Da ist so eine Membran drinnen und es sind so kleine Sinneshärchen, die, wenn man einem lauten Knall ausgesetzt ist, dann auch dauerhaft kaputt werden können. Oder wenn man zu viel mit dem Handy mit über 80 Dezibel hört, werden die auch kaputt. Und da wird letztlich eine Frequenzanalyse gemacht. Das heißt, das Innenohr schaut ganz genau, welche Frequenzen drinnen sind, schickt das dann als elektrische Reize an das Gehirn. Und dort passiert dann die Magie, sage ich, weil das ist jenseits der Physik. Und dort wird dann dieses Obertonspektrum zu einem Klangbild zusammengesetzt. Es ist ja fast wie, also ich bin kein Synästhetiker, aber es ist, man hat schon, wenn man Musik hört, so ein zumindest ein diffuses Bild, das relativ gut abbildet. Und das ist irgendwie schon ein Wunder, weil das so komplex ist, dass man das ja auch bis heute nicht wirklich versteht, wie das passiert.
Ja, es ist die Frage auch, ist das größere Wunder das Ohr oder das Gehirn in dem Zusammenhang?
Na, ich würde sagen, das Gehirn eigentlich.
Ja.
Aber als Messinstrument ist diese Schnecke natürlich schon toll. Also die macht im Prinzip genau das, was Siri und Alexa machen. Die machen genau dasselbe. Die schauen, welche Frequenzen sind drinnen und dann sagt die KI, bei diesem Obertonmuster ist das dieser Vokal oder dieser Laut und dann interpretiert sie das, was man hört. Aber diese Frequenzanalyse ist auch bei den technischen Geräten drinnen, genauso wie beim Ohr.
Ich glaube, Frequenz ist ein Begriff, mit dem die meisten Leute was anfangen können. Kannst du mal erklären, was man mit Obertönen meint?
Ja, das ist eine wichtige Sache, damit man ganz, ganz viele Dinge verstehen kann. Also mich hat das als Schüler immer sehr irritiert. Aber es ist so, wenn man, nehmen wir an, ein A1 hat 440 Hertz. Wenn ich eine Stimmgabel anschlage oder ich spiele das auf der Geige, dann habe ich nicht nur diese 440 Hertz, sondern ich habe auch die doppelte, dreifache, vierfache, fünffache Frequenz drinnen. Das hat damit zu tun, also das, ich will das nicht mathematisch machen, aber man hätte nur die reine Grundschwingung, wenn das eine Sinusschwingung ist. Das kann man elektronisch erzeugen. Aber in dem Moment, wo man ein reales Ding hat, sogar eine Stimmgabel, hat ein bisschen Obertöne mit der zweifachen, dreifachen, vierfachen, fünffachen Frequenz. Das kommt immer als ganzes Paket daher. Mhm. Und dieses Obertonspektrum macht das Timbre aus. Von der Stimme, vom Instrument, man hört sofort, ist das eine Geige, eine Gitarre oder ein Klavier. Und das sind nur diese Obertöne.
Die den Unterschied machen, um das Instrument zu erkennen.
Oder sogar der Unterschied zwischen einer 1.000-Euro-Geige und einer 1-Millionen-Stradivari sind nur diese Obertöne, die halt bei der Stradivari besser, die nimmt man besser wahr und dann gibt man halt 1 Million Euro dafür aus. Für dieses wohlige Obertonspektrum.
Und die Obertöne sind auch, also unter Anführungszeichen, schuld daran, dass ich unterscheiden kann, ob es eine Männerstimme oder eine Frauenstimme ist.
Jein, da spielt natürlich schon auch die Tonhöhe ein. Mhm. Ja, wenn du meinst jetzt, wenn man einen bestimmten, wenn beide den gleichen Ton singen.
Zum Beispiel.
Ja, dann absolut. Mhm. Das ist genau. Das ist nur das Obertonspektrum.
Du hast eine Stimmgabel mitgenommen.
Ja.
Was machen wir denn für ein Experiment? Also ein Experiment nur für die Ohren zu machen, ist ja ein bisschen schwieriger.
Das ist sehr schwierig.
Als wenn du weißt, du machst ein Video für deinen Kanal.
Genau.
Also beschreib mal, was jetzt kommt.
Ich habe in der rechten Hand eine 440 Hertz Stimmgabel und in der linken Hand einen Resonanzkörper, der genau für diese Frequenz gebaut ist. Der ist auf einer Seite offen und es ist ein Holzschächtelchen mit 17,5 Zentimetern Länge. Mhm. Und ich werde jetzt einmal die Stimmgabel anschlagen. Das ist relativ fad, weil da hört man nichts. Und dann halte ich die Stimmgabel auf den Resonanzkörper und dann hört man den wahnsinnig großen Unterschied. Mhm. Also ich schlage die Stimmgabel auf den Teppich. Das ist die nackte Stimmgabel. Und das ist mit Resonanzkörper.
Ein eindeutiger Unterschied.
Ja. Und das ist ein wahnsinnig tolles Experiment, sehr beeindruckend. Und letztlich hat das Timbre eben mit Obertönen und Resonanzen zu tun. Weil eben im Vokaltrakt bestimmte Obertöne mehr verstärkt werden als andere. Also das sagt man dann formant. Also ich habe jetzt diese Obertonreihe, machen wir das mit 100 Hertz, weil das kann man leichter sagen, ich habe 100, 200, 300, 400, 500 Hertz. Und im Prinzip fällt die Lautstärke immer mehr ab. Also so, dass dann, was weiß ich, der 10. Oberton, den hört man fast gar nicht. Mhm. Aber durch diese Formanten werden jetzt zum Beispiel die 500 Hertz verstärkt. Die sind dann besonders laut, dann fällt es wieder relativ ab. Dann werden wieder 1500 sehr verstärkt. Und aus dieser unterschiedlichen Resonanzfrequenzen, aus diesen Formanten, resultiert dann das Klangbild. Also nehmen wir als Beispiel ein U und ein I. Die haben ja einen völlig anderen Klangcharakter. Mhm. Die sind völlig anders. Aber eigentlich ist der erste Formant, also dort, wo die erste Verstärkung ist, ist bei beiden ungefähr bei 300 oder 400 Hertz. Und der zweite Formant ist beim U, das sehr dumpf ist, bei 700 Hertz. Und beim I über 2000. Das heißt, die erste Hälfte ist gleich und bei der zweiten Hälfte wird beim U eben ein tiefer Ton verstärkt und beim I ein sehr hoher Ton. Und das macht diesen völlig unterschiedlichen Charakter dieser zwei Vokale. Und man kann das, wenn man U und I spricht, merkt man ja, was man mit dem Mund macht. Mhm. Also was man da macht, ist, dass man den Vokaltrakt, der eben vom Kehlkopf bis zu den Zähnen geht, so verformt und einschnürt und mit der Zunge rauf und runter geht, dass man eben an diesen bestimmten Stellen die Obertöne verstärken kann, um diesen Klang zu erzeugen.
Mhm. Das ist wahrscheinlich auch jetzt, um die Brücke zur Musik zu schaffen, bei Sängern oft so, die halt kleine Änderungen machen, damit sie sie leichter singen können.
Genau.
Aus einem Himmel wird ein Hümmel,
genau,
zum Beispiel.
Weil man bestimmte Tonhöhen vertragen sich nicht mit bestimmten Vokalen.
Mhm.
Ja, weil da sozusagen der Formant nicht in die richtige Frequenz fällt. Und dann müssen sie eben ein bisschen schummeln,
mhm,
damit sie die zwei Dinge unter einen Hut bekommen.
Kannst du da als Physiker wertfrei zuhören? Oder kommt das dann...
Absolut,
also,
ja.
Kommt dann nicht gleich irgendwie...
Also ich kann auch zum Beispiel... Ich bin ein absoluter Science-Fiction-Fan, obwohl die Filme voller Fehler sind, aber das kann ich
ausblenden,
vollkommen trennen. Also mhm, ich denke mir zwar, das ist falsch, aber ich kann das absolut genießen und...
Und dich trotzdem amüsieren.
Ja, und bei der Musik ist das auch so. Also das, ja, das kann man komplett mhm, ausblenden.
Ja. Ja. Die Herzanzahl, die du jetzt genannt hast, ist immer recht hoch. Wenn du sagst 100 Hertz, 200 Hertz, 400 Hertz. Wenn wir in die andere Richtung gehen, also je weniger Hertz, desto tiefer ist der Ton, kann
genau,
man das sagen?
Genau.
Was ist denn das Tiefste, was wir mit unseren Menschenohren hören können?
Also man sagt 15 Hertz ist, mhm, ist die untere Schwelle. Und wenn es unten drunter ist, dann spricht man von Infraschall. Das können manche Tiere hören, Elefanten, Wale kommunizieren teilweise im Infraschall.
Mhm.
Und das können wir nicht mehr hören. Und es gibt aber zum Beispiel Orgeln, mhm, die 64 Fuß Register haben, die sogar 8 Hertz produzieren, die man nicht mehr hört,
mhm,
zumindest den Grundton nicht, die Obertöne schon.
Ja.
Und die nennt man Demutspfeifen auch, weil die man spürt das dann im Bauch, also es vibriert sehr.
Ja.
Und aber das ist nicht mehr mit unseren Ohren wahrnehmbar.
Es gibt übrigens nur 2 solche Orgeln.
Wirklich?
Ja.
Okay.
Ich weiß natürlich, wo die stehen. Weiß ich, weil ich nachgeschaut habe. Die eine steht, das ist die sogenannte Mitmer Losch Orgel in der Atlantic City Convention Hall. Mhm. Und die andere ist in Australien die Poxen Orgel, mhm, in der Sydney Town Hall. Und diese Orgeln sind natürlich gebaut und gemacht worden, um so riesige Räume zu beschallen. Weil mhm, man könnte sich schon überlegen, wenn ich jetzt 8 Hertz gar nicht mehr höre, sondern nur mehr fühle, wozu brauche ich das dann?
Ja.
Aber wenn du sagst, es liegt an den Obertönen, dann haben wir die Antwort eh schon.
Genau.
Ja. Übrigens, das Orgelspielen ist auch der Ursprung für dieses Sprichwort, alle Register ziehen.
Mhm.
Wir ziehen jetzt alle Register,
ja,
und hören kurz in die Orgel hinein.
Gut.
Ja, das war ganz kurz ein Prälude für Orgel in C-Dur von Camille Saint-Saëns. Sehr schönes Stück. Wer mag, kann sich das zur Gänze anhören. Wie ist das denn jetzt mit der Frequenz? Also das ist so jetzt quasi der nächste Begriff. Die Messeinheit für Frequenz ist eben Hertz. Darüber mhm, haben wir jetzt schon gesprochen. Und wir wissen, dass eben bei historischer Aufführungspraxis mit alten Instrumenten haben wir eine Herzzahl von ungefähr 435, 438 Hertz. Und wenn du heute ins Konzert gehst, sind die Instrumente auf 443 Hertz gestimmt. Das sind ja jetzt ganz wenige Unterschiede. Warum können wir das trotzdem so stark wahrnehmen?
Also ich behaupte mal, dass das letztlich noch gar nicht ganz geklärt ist, aber es hat letztlich auch mit der Verstärkung von Obertönen zu tun, weil diese Schnecke verstärkt nicht alle Obertöne völlig gleich, sondern die hat auch bestimmte Vorlieben für bestimmte Resonanzfrequenzen. Ich habe da zwar noch nie eine Untersuchung gesehen, weil man das ja in vivo nicht messen kann. Und wenn man jetzt die Frequenz verschiebt, dann fallen andere Obertöne in diese Formanten hinein. Und das verändert das, den Klang. Also obwohl ja der Unterschied sind ja eigentlich nur 1 oder 2%. Das ist ja minimal. Mhm. Aber es verändert sich das Obertonspektrum. Das sind eben wieder diese Obertöne.
Also Obertöne kommen, also ohne die geht's nicht.
Ohne die geht's nicht. Da versteht man gar nichts letztlich.
Ja. Na hoffentlich haben das jetzt alle verstanden. Also die Obertöne. Nikola Tesla hat gesagt, wenn du die Geheimnisse des Universums finden willst, denke in Begriffen von Energie, Frequenz und Schwingung. Mhm. Das kannst du, oder? Das kann ja nicht jeder. Das ist so leicht gesagt.
Ich hoffe, ja.
Also es müsste jeder Physiker eigentlich kennen. Und Tesla war ja letztendlich auch ein Physiker.
Ja, ein sehr genialer noch dazu.
Ja. Ja. Ich erinnere mich, du hast einmal gesagt, dass die Psychologie der Wahrnehmung an der Grenze zwischen Naturwissenschaft und menschlicher Erfahrung ist. Das ist so ein gescheiter Satz, finde ich, der ist irgendwie so hängen geblieben. Kannst du erläutern, was du damit meinst?
Naja, weil man kann eben, ich habe das vorher eh schon erwähnt, nicht alles naturwissenschaftlich erklären, weil das so komplex ist. Also zum Beispiel der Höreindruck, den man hat, da kommt man mit den nackten Zahlen allein nicht weiter. Und das ist für mich so ein schöner Bereich, auch im optischen Bereich hat man das. Man kann nicht alles nur physikalisch erklären. Und das Gehirn ist ja schon ein ziemliches Wunder, muss ich sagen, was das alles kann. Und das liegt so schön auf der Überschneidungsfläche. Und es ist die Frage, ob man das überhaupt jemals rauskriegen wird. Mhm. Was zum Beispiel, jeder hat doch ein Gefühl, eine Empfindung zwischen Du und Moll. Mhm. Aber mit den nackten Zahlen kann man das nicht, also man kann es beschreiben, aber wenn man es spielt, hat man doch eine ganz andere, eine viel tiefere Empfindung, als wenn man die nackten Zahlen liest. Ja. Sage ich jetzt als Physiker.
Mhm. Ja, würde ich auch unterstreichen.
Und das finde ich, und das ist eben, ja, dieser Grenzbereich.
Ja. Das heißt, wir können, um das mit dem Hören jetzt noch einmal ein bisschen zu strukturieren, können sagen, dass wir zwar keine Fledermausohren haben, die andere Frequenzen auch noch wahrnehmen, aber wir hören dennoch sehr gut.
Genau, also wir hören von 15 Hertz bis 20.000 als Neugeborene und das verschlechtert sich im Alter. Ich habe nur mehr 14.500, weil ich mache das in der Schule immer mit den Schülern, deswegen weiß ich, wie ich angefangen habe zu unterrichten, waren es 17,5. Mhm. Also ich habe 3000 Hertz verloren in den letzten Jahrzehnten. genau, aber das ist unser Wahrnehmungsspektrum.
Mhm. Eigentlich ganz gut.
Ist eigentlich ganz gut. Wobei eben unsere Schokoladenseite ist zwischen 3.000 und 5.000 Hertz. Da hören wir ganz besonders gut.
Können wir das kurz demonstrieren irgendwie?
Ja, also ich habe natürlich als Physiker eine App am Handy.
Natürlich. Das heißt, du hast einen Tongenerator.
Ich habe einen Tongenerator,
okay.
Ja. Und,
also,
aber gut. Es klingt nicht sehr schön.
Ja,
also ich stelle die 4000 Hertz ein.
Mhm. Ist halt ein hoher.
Ist ein reiner Sinuston, eben seelenlos, aber das ist eine reine Sinusschwingung, eine Einzelfrequenz.
Ja. Ja? Na gut, können wir sagen, gut, dass wir nicht noch besser hören, weil dann sind ja solche Töne und hohen Frequenzen unangenehm.
Ja, also das hat schon einen Grund, warum wir Höheres und Tieferes nicht hören. Das mit dem besseren Gehör, das muss ich unbedingt erklären, weil ich finde das ganz spektakulär. Würden wir noch besser hören in diesem Bereich, dann wäre das Gehör so gut, dass wir das Luftrauschen hören würden. Also diese 0 Dezibel, die sind gelegt worden bei, ich sage jetzt bei 10 hoch minus 12 Watt pro Quadratmeter. Und wenn man noch 10 Dezibel runtergehen würde, würde man die Luft rauschen hören. Mhm. Und da hätte man nichts gewonnen, weil natürlich in dem Luftrauschen alles untergeht, was noch leiser ist. Also wenn 1000 Leute flüstern, hört man den 1000ersten nicht, weil der im Rauschen untergeht. Das heißt, alles, was unter minus 9 Dezibel ist, würde vom Luftrauschen untergehen. Mhm. Wir hören aber zwischen 3, also bei ziemlich genau 4000 Hertz, wirklich genau an diese Grenze, wo wir fast das Luftrauschen hören würden. Und deswegen kann man sagen, dass wir ein super Gehör haben. Also Superman kann nicht besser hören, weil der würde dann die Luftrauschen hören und alles wäre abgeschnitten. Mhm. Ja? Nur im tiefen Frequenzbereich, da hören wir nicht sehr gut, weil wir sonst unsere Körpervorgänge alle hören würden, also das Blubbern des Darms und Herzschlag, das brauchen wir nicht. Und hohe Frequenzen sind für die Kommunikation nicht wichtig, weil bei der Sprache, also bis 10.000 Hertz, sind die wesentlichen Frequenzen die Obertöne und das braucht man nicht. Und deswegen hat sich das wahrscheinlich bei zwischen 3 und 5.000 eben als Supergehör so ausgebildet.
Also du hörst wie Superman und ich höre wie Wonder Woman, genau. Oder? Wenn schon Science-Fiction-Fans, dann müssen wir das schön klar trennen. Ich habe dazu ein schönes Hörbeispiel. Und zwar habe ich ausgesucht eine Kantate von Johann Sebastian Bach. Und zwar heißt die »Mache dich, mein Geist, bereit«. Bete aber auch dabei. Und wir hören das zuerst in einer historischen Aufführung, das heißt in der Stimmung von in etwa 438 Hertz mit der Lautenkompanie. Und gleich im Anschluss, damit man genau diesen Unterschied eben hört, eine Aufnahme von dem Album Four Seasons von Daniel Hope mit eben 443 Hertz. Vielleicht ist es auch so, dass wir den Unterschied jetzt auch deshalb so wirklich massiv hören, weil wir die ganze Zeit darüber gesprochen haben und erklärt haben, wie es funktioniert, oder?
Aber es ist sehr beeindruckend, muss ich sagen, ja, wirklich.
Ist auch sehr schöne Musik, natürlich. Ich hätte schon noch ein super tolles Zitat jetzt an dieser Stelle von einem Physiker, den du sicher kennst, Hermann von Helmholtz, also kennst. Mir ist der noch nicht untergekommen, aber ich finde das Zitat so schön. Ist der sehr wichtig?
Ja, der hat sich, das war ein Arzt und ein Physiologe, weil zu der Zeit war Physiker sein kein Brotberuf, da konnte man nicht leben davon und deswegen haben sehr viele Ärzte sich mit Physik beschäftigt. Und der hat sich mit dem Hören sehr beschäftigt und auch mit den Augen.
Und der hat gesagt, und zwar in dem Buch, das er geschrieben hat, die Lehre von den Tonempfindungen aus dem Jahr 1863, die Empfindungen des Tones sind der Physik verwandt, aber der Musik entstammt die Seele. So ein bisschen ein Kalenderspruch, das ist schön, aber das ist wirklich schön. Das ist irgendwie, das passt doch für uns, weil das wirklich sehr untypisch ist, dass ich einen Physiker da sitzen habe. Bei Kulturmenü. Ja. Also das ist ja, ich meine, oder hast du in deinen Videos auch noch nicht die Musik irgendwie?
Doch, ich habe schon ein paar. Ich habe Ton und Klang, Ton, Klang, Geräusch habe ich drinnen,
Das wo
ich das erkläre. Und Resonanz mit der Orgel habe ich. Und ein bisschen so über Schwingungen und Wellen und harmonische Schwingung.
Aber du hast keine Gäste bei deinen
Videos. Nein, das stimmt. Gäste habe ich keine.
Die menschliche Stimme ist ein Lieblingsthema von dir. Ich habe das schon ein bisschen so rausgehört, oder?
Ja, es fasziniert mich schon, weil da so viele physikalische Aspekte dahinter stecken. Und ich meine, das ist sozusagen ein Instrument, das jeder spielt. Und da hat man einfach auch sehr viel Bezug dazu, ohne drüber nachzudenken, wie die Dinge funktionieren.
Ja, auch wie man sich an eine Stimme erinnert.
Genau.
Also das ist dann, finde ich, auch interessant, weil wenn man eine Stimme gut kennt, ob das jetzt eine Radiostimme ist oder die Stimme von der eigenen Mutter oder von Geschwistern, dann bleibt das einfach im Ohr.
Und das ist ja so faszinierend eben. Also ich habe das oft, wenn ich irgendwie alte Sendungen anschaue, Coolen Kampf oder, also dieses, man hat das so im Ohr. Man hört das und ist sofort wieder drinnen.
Ja.
Und das sind nur Obertöne. Mhm. Und das ist dieser akustische Fingerabdruck quasi, ist einfach so gespeichert in unserem Gehirn, dass man das sofort erkennt.
Ja, und ganz egal, an welche Stimme man sich dann erinnert, Männer-Frauen-Stimmen sind trotzdem sehr unterschiedlich.
Genau, ja. Das hat natürlich physikalische Gründe.
Ja, bitte. Also,
es ist ganz einfach. Am besten kann man sich das bei einem Klavier vorstellen, bei einem Flügel. Also die tiefen Saiten sind lang und dick. Mhm. Und die hohen Saiten sind dünn
und kurz.
Und genauso ist das. Also große Massen, lange große Massen schwingen langsamer, kurze kleine schwingen schneller. Und es ist eben so, die Stimmlippen sind eben bei den Frauen etwas dünner und etwas kürzer als bei den Männern. Das ist es. Und dadurch sind die Frequenzen, die dadurch erzeugt werden können, höher. Mhm. Das war es im Prinzip. Und man sieht das ja auch oder hört das beim Stimmbruch, wenn Kinder, also vor dem Stimmbruch oder wenn sie neugeboren sind, haben Mädchen und Burschen ja eigentlich ziemlich dieselbe Tonhöhe und dann geht das ein bisschen auseinander. Und im Stimmbruch, wenn halt bei den Burschen mehr Testosteron kommt, dann wachsen innerhalb kurzer Zeit die Stimmbänder sehr stark in der Länge und in die Dicke. Und letztlich ist dieses Hin- und Herkicksen im Stimmbruch ist dann eigentlich ein Softwareproblem, weil beim Sprechen sind ja, ich glaube, 100 Muskeln oder so beteiligt. Das ist alles extrem subtil. Die Spannung der Stimmbänder über den Stellknorpel und so aufrecht zu halten. Und wenn das jetzt sehr schnell wächst, dann passt die Software noch nicht zur Hardware dazu. Nicht? Das ist so, wie wenn Kinder sehr stark wachsen und die laufen 60 Meter, dann glaubt man, die verlieren Arme und Beine, weil das
die Koordination noch,
so, noch, ja, weil die Koordination noch nicht stimmt.
Genau.
Ja. Mhm. Und das Timbre der Stimme, also wenn wir jetzt bei zwei Männer oder bei zwei Frauenstimmen sind, das hängt eben wieder von den Obertönen ab und von den Formanten, was halt besonders verstärkt wird.
Und die Formanten sitzen wo?
Die Formanten sind sozusagen virtuelle Dinge. Das sind die Bereiche, wo die Frequenzen sehr stark verstärkt werden.
Aber jetzt gibt's ja Leute, die ihre Stimme verstellen können. Also jetzt hoch und tief und das Timbre verändern können oder andere Leute nachmachen können. Genau. Hat das dann auch mit den Formanten zu tun?
Absolut. Der Alex Christian zum Beispiel, der ja ein unglaublich begnadeter Stimmenimitator ist, der sagt, es hilft ihm sehr, wenn er auch das Gesicht dazu macht. Weil das ist ja eben das. Manche Leute, die lassen die Mundwinkel hängen und so. Und das macht ihm die Formanten, weil das eben diese Abschnürungen, Einengungen und so weiter erzeugt. Mhm. Es gibt auf YouTube ein unglaublich tolles Video, wo man einen Sänger in einem MRT sieht, der singt. Und man sieht im Querschnitt beim Singen, wie die Zunge, Kehlkopf sich verändern. Das ist unglaublich, wie viel Dynamik da ist. Von ganz weit zu ganz eng.
Ja.
Also dass bei manchen Tönen oder Vokalen wird da mit der Zunge das wirklich komplett abgeschnürt eigentlich. Mhm. Also das ist unglaublich dynamisch. Und jemand, der eine Stimme nachmacht, schafft es aus dem Gefühl heraus, dieses Obertonspektrum zu reproduzieren.
Mhm. Und das kann man üben oder das kann man nicht?
Ich würde mal sagen, das kann man oder das kann man nicht. Und dann, wenn man es kann, kann man es natürlich noch perfektionieren. Mhm. Aber das kann nicht jeder.
Mhm. Ja. Aber du hast noch ein super Experiment jetzt.
Oh ja, natürlich.
Oder?
Das Helium.
Das Helium. Wir wollen nämlich auch unsere Stimmen verstellen. Ne?
Genau.
Du hast eine Heliumflasche mitgebracht.
Genau. Das ist Ballonhelium und es ist ja bekannt, wenn man das einatmet, dass dann die Stimme sehr hoch wird. Und wir werden uns das mal anhören und dann nachher erklären, was da passiert.
Du beginnst bitte. Ich schaue dir zuerst zu, wie du das machst. Okay, was wirst du sagen?
Keine Ahnung, was soll ich sagen?
Du redest ganz normal
Ich rede einfach. Okay.
Kleines Audiokommentar. Du hast jetzt einen wunderbaren blauen Luftballon in der Hand.
Ja.
Der ist mit Helium gefüllt.
Genau.
Und du gibst dir einen Schuss Luft.
Genau, ich atme zuerst mal alles aus und dann versuche ich wirklich, die ganze Ladung Helium in die Lunge zu bekommen.
Und das klingt dann so, wenn ich jetzt spreche.
Ja, also man hört ganz deutlich, dass die Obertöne viel nach, also die Obertöne sind nach oben verschoben. Die Stimme klingt komplett anders und während ich jetzt spreche, geht das Helium wieder aus meinen Lungen raus und aus meinem Vokaltrakt und die Stimme wird wieder ganz normal.
Ja, es dauert ein bisschen, so, ne? Jetzt musst du das Audiokommentar für mich machen.
Ich genau. Jetzt auch einen, also du atmest alles aus und dann versuchst du wirklich nur die Luft, also das Helium einzuatmen und nicht die Luft, ganz tief. Ja, das schaut sehr gut aus.
Und jetzt spreche ich und klinge genauso wie du vorher. Der Podcast-Kulturmenü ist meine große Leidenschaft.
Das ist natürlich besonders lustig, wenn man dann was Bedeutungsschwangeres sagen möchte, weil man wird ja überhaupt nicht mehr ernst genommen. Und man denkt sich, oh Gott, wie lange dauert es, bis meine Stimme wieder normal ist. Also der Luftballon war mittelgroß. Mhm. Alles, was man hineinbekommt und je mehr ich spreche, desto normaler wird es.
Genau.
Und es kann auch nicht zurückbleiben, nicht, dass man da jetzt was kaputt machen.
Nein, nein, das Helium verduftet und es ist auch völlig ungefährlich.
Gut.
Nur halt, wenn man Helium einatmet, hat man keine Luft drinnen. Also das heißt, es ist so, als würde man die Luft für eine halbe Minute anhalten. Also wenn man das mehrmals hintereinander macht, dann kann man kollabieren, aber das Helium an und für sich ist völlig ungefährlich.
Ein lustiger Gag für alle Partys.
Ist super, also die Kinder stehen total drauf.
Ja, ich auch, glaube ich. Ich mag das, glaube ich, auch. Also was ist da jetzt passiert? Jetzt klingen unsere Stimmen wieder normal.
Genau. Also man liest da oder hört sehr oft falsche Erklärungen, weil die richtige ist dann doch nicht ganz so einfach. Es hat wieder mit diesen Obertönen und mit den Formanten zu tun. Also die Stimmbänder schlingern genauso wie vorher. Die erzeugen genau dieselbe Tonhöhe. Das heißt, der Grundton ist überraschenderweise dasselbe, was man nie vermuten würde. Aber die Obertöne, also die Formanten, verschieben sich nach oben, weil Helium, die Schallgeschwindigkeit von Helium ist ungefähr 2,5-mal so groß wie die von Luft.
Mhm.
Und deswegen werden bei denselben Wellenlängen sind die Frequenzen viel höher. Das heißt, es werden zwar dieselben Wellenlängen verstärkt, aber diese Wellenlängen sind um den Faktor 2,5 höher in der Frequenz. Das heißt, das ganze Obertonspektrum wird extrem in Richtung hohe Frequenzen verschoben und macht diesen hellen Klang. Mhm. Aber der Grundton, der bleibt gleich. Deswegen kann man mit Helium auch Lieder singen, die völlig normal klingen. Also die Tonhöhe klingt normal, ja, aber das Timbre der Stimme entgleist vollkommen.
Ja. Und natürlich ist es für den, der singt, dann besonders ungewohnt, weil er die Stimme dann wieder anders.
Genau.
Und man kann es wirklich nicht regulieren.
Nein,
man kann
absolut nicht.
Mit Helium kann man nicht sagen, ich rede jetzt trotzdem tief. Das funktioniert einfach nicht.
Das ist völlig unmöglich, ja.
Gibt es noch irgendwie sowas anderes, wo das ähnlich funktioniert? Also jetzt nicht unbedingt mit der Stimme, sondern wenn man irgendwas einatmet, dann ist das?
Naja, es gibt in die Gegenrichtung, es gibt einen Stoff, der heißt Schwefelhexafluorid. Da passiert das, das hat eine viel geringere Schallgeschwindigkeit und da passiert das in die Tiefe. Und das geht, dann klingt man so ein bisschen wie Darth Vader oder so.
Mhm.
Und das ist aber, also erstens mal wahnsinnig teuer, der Stoff, und zweitens nicht ganz ungefährlich, weil das schwerer ist als Luft und in den Lungen bleibt. Also man müsste dann eigentlich einen Kopfstand machen, damit das Schwefelhexafluorid wieder aus dem Körper rausgeht. Mhm. Weil sonst kann wirklich sein, dass man kollabiert.
Wo kauft man das? Also jetzt
das,
nur so.
Das kann man, also das
am
kriegt man. Ja, das kriegt man nur
tatsächlich?
Für physikalische Institute.
Mhm.
Das ist nichts, was man so. Also ich habe einmal gegoogelt und da war die billigste Abgabemenge 1000 Euro. Ich hätte das gern für die Schule.
Für welche Menge?
Ja, das weiß ich nicht, aber so ein Flascherl.
Aha.
Also es ist relativ teuer, weil man das halt produzieren muss,
während
Helium halt kann man aus der Luft sozusagen rausholen.
Ja.
Aber das wird so eine Stahlflasche sein und die ist sehr, sehr teuer.
Mhm.
Also,
ja, vielleicht zahlt es der Elternverein.
Das ist ja momentan ein bisschen abgebrannt.
Ja, das glaube ich. Okay, das wäre jetzt der Zeitpunkt, wo, finde ich, ganz gut passt, dass ich einen Song einspiele mit zwei verschiedenen, sehr unterschiedlichen Stimmen. Nämlich habe ich ausgewählt Ain't No Sunshine zuerst mit Bill Withers und dann dasselbe Song Ain't No Sunshine von Eva Cassidy gesungen.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know when he's gone, always gone too long. Anytime he goes away, anytime he goes away, anytime he goes.
Das ist so schöne Musik. Ich könnte baden in diesem Song. Ich mag das irrsinnig gern. Aber du hast jetzt immer noch nicht erklärt, warum wir die eigene Stimme anders hören.
Ja. Also die schlechte Nachricht ist, unsere Stimme klingt so wie auf der Aufnahme. Wir sind die Einzigen, die sie immer falsch hören. Mhm. Und zwar, das kann man relativ einfach erklären. Wir hören den Schall erstens mal über die Luft. Der macht also quasi eine 270-Grad-Kurve und geht in unsere Ohren hinein und über unseren Schädelknochen. Mhm. Und der Schädelknochen, wie alle Festkörper, dämpft die höheren Frequenzen. Mhm. Und deswegen kommt bei uns so eine Mischung an Obertönen an, wo die oberen Frequenzen gedämpfter sind. Mhm. Das heißt, wir hören uns selbst immer ein bisschen dumpfer und sonorer, als wir in Wirklichkeit sind. Mhm. Und wenn wir uns auf der Aufnahme hören, auch wenn es eine ausgezeichnete ist, ist das so, wie es in Wirklichkeit ist, nur über Luftschall. Also Schall wird normalerweise durch Luft übertragen, kann aber auch über Festkörper oder durch Flüssigkeiten übertragen werden. Also habe ich als Kind oft gemacht, wenn man in der Badewanne badet und man gibt den Kopf unter Wasser, hört man ausgezeichnet, wenn man klopft, weil das Wasser viel besser leitet als die Luft. Mhm. Und Festkörper leiten noch besser. Also in den Western legen ja auch immer die Indianer das Ohr auf die Schienen, weil sie da den Zug aus vielen Kilometern Entfernung hören. Mhm. Und so ist das eben auch beim Knochen. Es gab mal auch den Versuch, oder es gibt sogar Kopfhörer, ich habe solche zu Hause, die setzt man sich da hinten auf den Schädelknochen drauf und nicht auf die Ohren, und die transportieren den Schall über den Schädelknochen. Mhm. Es hat mal den Versuch gegeben, ein Handy als Uhr quasi, und man telefoniert, indem man den Zeigefinger ins Ohr steckt. Und der Schall wird von dieser Art Uhr, von dieser Handyuhr, über die Finger ins Ohr geleitet. Aber es hat sich
nicht durchgesetzt,
weil es wahrscheinlich komisch. Blöd ausschaut, wenn die Leute den Finger im Ohr haben und reden, oder ich weiß nicht. Aber
na gut, es schaut auch blöd aus, wenn sie das Handy wie ein Butterbrot vor sich halten und hineinreden. Das ist genauso komisch, aber okay. Die Akustik im Badezimmer. Mhm. Die Leute singen so gerne in der Dusche,
genau,
weil das so schön klingt.
Das hat aber wieder mit Resonanz zu tun.
Kommen wir doch zur Resonanz.
Genau. Das, was ich vorher mit der Stimmgabel gezeigt habe oder gehört haben
lassen. Was wir gehört,
das gibt es natürlich in jedem beliebigen Maßstab. Also große Räume verstärken tiefere Frequenzen. Und so große Räume wie dieser hier, da sind die Frequenzen so tief, dass sie nicht in meiner Stimme vorkommen. Aber ein Badezimmer oder eine Dusche hat gerade Abmessungen, wo die eigene Gesangsstimme gut verstärkt wird. Mhm. Also zum Beispiel ein eingestrichenes A hat eine Wellenlänge von einem Dreiviertelmeter, also 440 Hertz. Und 220 hätte dann 1,5 Meter und 110 hätte dann 3 Meter als Wellenlänge. Mhm. Und das passt halt in eine Dusche relativ gut hinein. Und deswegen verstärkt die Dusche, da resonieren die tiefen Frequenzen sehr gut. Und das klingt dann sehr voll. viel voller, als wenn man in einem normalen Raum singt oder im Freien.
Und die Fliesen an der Wand, haben die dann auch noch was damit zu
tun? Naja, die werfen den Schall sehr brutal zurück, weil glatte Fliesen schlucken nichts. Mhm. Also das kennt man ja auch von Räumen, die noch nicht gut eingerichtet sind oder wo noch nichts drinnen ist, die sind sehr hallig. Und dann braucht man eben Teppiche, Vorhänge und so weiter, damit das dann ein angenehmes Schallklima auch hat. Also die Fliesen unterstützen das noch zusätzlich, dass der Schall nicht verpufft, sondern wieder zur Sängerin oder zum Sänger zurückkommt.
Also wenn wir dieses Badezimmer jetzt vor uns haben, vor unserem geistigen Auge, reden wir aber nicht von der Raumakustik, sondern das ist ja was völlig anderes dann.
Also natürlich spielt da die Raumakustik schon auch ein bisschen hinein bei diesem Hall. Aber das, warum die Leute so gerne singen in der Badewanne, das hat mit Resonanz zu tun.
Und nicht mit Raumakustik.
Also Raumakustik...
Ich steig nicht runter,
gell? Raumakustik hat eigentlich nichts mit Resonanz zu tun, sondern... Wie gut werden bestimmte Frequenzen absorbiert? Wie lang ist der Nachhall? Aber Nachhall hat nichts mit Resonanz zu tun.
Mit Resonanz zu tun.
Das ist was ganz was anderes.
Aber dann führe ich dich doch jetzt in den Musikverein.
Ja, genau.
Ja, also führe mich in den Musikverein. Warum ist die Akustik so sensationell großartig im Goldenen Saal?
Also das hat damit zu tun, dass man, wenn man in einem Konzerthaus sitzt, erstens mal den Direktschall bekommt vom Orchester und zweitens den indirekten Schall über Reflexion an allen möglichen Zeugs. Und da gibt's, das ist so ein psychoakustischer Effekt, das hat man halt gemessen, es soll der Umweg nicht viel mehr als 20 Meter sein. Weil dann kommt dieser erste Reflexeindruck, verschmilzt mit dem Direktschall und man nimmt das als Ganzes wahr. Und da ist eben günstig, so eine Art Schuhschachtel zu haben, wie halt der Musikverein ist, der ist sehr lang, der ist fast 50 Meter lang und aber nicht sehr breit, ich glaube so 20 Meter oder so. Und also nehmen wir an, ich sitze jetzt in der ersten Reihe oder in der fünften Reihe relativ knapp zum Orchester, dann kriege ich den Direktschall und der erste Reflex von der Seite wird eben von den Balustraden und vom ersten Rang und so reflektiert und kommt mit einem Umweg von maximal 17 Metern in mein Ohr. Und das verschmilzt vom Klangeindruck zu einem Ganzen. Der Umwegschall ist auch wichtig, damit das voller wird. Und was schlecht ist, wenn das eben viel weiter als 17 Meter ist, wenn das sehr weit ist, weil dann wird es eben hallig. Und damit das nicht passiert, ist zum Beispiel, wenn jetzt im Musikverein der Schall an der Hinterwand abprallt, hätte der eine viel zu starke Verzögerung. Deswegen muss man hinten zum Beispiel, hat man sehr viel Zeugs, so Verzierungen und so. Das ist ja nicht nur zum Spaß, sondern das macht den Schall diffus, sodass der Schall von hinten gar nicht mehr direkt zum Hörerin oder zum Hörer geht, sondern der verpufft, der wird in alle Richtungen gestreut und ist quasi weg.
Und deswegen höre ich oben auf der Galerie nicht jetzt das Orchester, sondern wenn da jetzt nur Kammermusik gespielt wird oder ein Klavierrecital, höre ich das genauso gut, wie wenn ich in der fünften Reihe sitze.
Der Musikverein ist eben so gut geschnitten, dass das Klangerlebnis überall praktisch gleich ist. Und es gibt auch Konzerthäuser, da hat man über dem Orchester solche schallreflektierende Platten, die unter 45 Grad geneigt sind, sodass eben dieser erste Reflex nicht nur von den Seiten kommt, wo das vielleicht zu weit weg ist, weil der Raum eher so rund ist, damit aber trotzdem diese erste Reflexion maximal 17 Meter Umweg hat. Weil wenn das von der Decke kommt, wäre das schon unangenehm. Das wird dann, hat nicht mehr diesen kompakten Eindruck.
Das ist dann auch sehr relevant für Opernhäuser zum Beispiel.
Genau.
Wie der Überbau von der Bühne ist, damit der Sänger über das Orchester drüber kommt.
Ja, wobei das haben wir noch nicht besprochen, warum ein Sänger über ein...
passt jetzt ganz gut hinein.
Ja, das sollten wir noch besprechen. Das hat natürlich mit den Obertönen zu tun. Ja. Und das finde ich so wahnsinnig faszinierend, weil da sozusagen das Gehirn etwas ergänzt. Also es ist so, das Orchester ist natürlich lauter als der Sänger. Also hat mehr Dezibel in Summe. Aber bei 3000 Hertz ist der Sänger oder die Sängerin besser. Das ist der sogenannte Gesangsformant. Also der Unterschied zwischen Sprechen und Singen liegt vor allem im Bereich 3000 Hertz. Das nennt man im Gesangsformant, da werden die Frequenzen besonders verstärkt. Und da ist der Sänger besser als das Orchester. Und jetzt ist es aber so, dass unser Gehirn, also nehmen wir jetzt 100 Hertz, weil man das so schön machen kann, 100, 200, 300, 400, 500. Wenn jetzt das Gehirn Obertöne hört bei 3000 Hertz, also 3000, 3100, 3200, dann weiß es aus dem Abstand der Obertöne, dass der Grundton 100 ist und ergänzt diesen Ton. Also der tiefe Ton, der geht im Orchester unter, aber weil wir den hohen Ton hören, extrapoliert quasi unser Gehirn, dass der ganze Ton draus wird. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit dem blinden Fleck bei den Augen. Nicht? Weil wir haben ja dort, wo der Sehnerv aus den Augen rausgeht, keine Sehzellen. Und dort ist es eigentlich dunkel. Und unser Gehirn färbt diesen Bereich in der Umgebungsfarbe ein. Das ist sowas was Ähnliches. Also das Gehirn vervollständigt das Ganze. Und da ist es auch, man hört diesen Gesangsformanten und das Gehirn rekonstruiert aus der Obertonreihe zurück, wo der Grundton herkommt. Und deswegen hat man den richtigen Gesangseindruck. Das finde ich total faszinierend.
Und die Architekten der damaligen Zeit, die haben das alle gewusst?
Na, ich nehme nicht an, dass sie das theoretisch gewusst haben, aber aus Erfahrung weiß man halt, welches Konzerthaus, welche Konzertsaal klingt gut. Und dann versucht man, das zu reproduzieren. Heutzutage ist das natürlich ganz anders, weil da wird irrsinnig getüftelt und auch sehr viel gerechnet und so. Und das ist ja ein eigener Beruf, Raumakustiker zu sein, weil das ist ja so komplex. Und manchmal geht es ja auch schief und funktioniert nicht ganz so. Ja. Und dann muss man noch was nachjustieren. Aber man muss eben an den richtigen Stellen, muss der Schall absorbiert werden, damit dieser Nachhall nicht ist. An den richtigen Stellen muss er gut reflektiert werden. An manchen Stellen soll er diffus reflektiert werden, aber diffus. Ja. Also es ist extrem komplex.
Ja, das wäre schön, wenn das auch viele Regisseurinnen und Regisseure wüssten, was die Akustik in einem Opernhaus betrifft, bei manchen Produktionen werden die Sängerinnen und Sänger dann irgendwo hingestellt, wo das einfach nicht gut klingt. Man kann eine Arie nicht von hinten singen. Aber gut, das ist wieder eine andere Büchse, die wir heute nicht öffnen. Ja. Du hast noch ein kleines Experiment mitgebracht zum Hall.
Genau, also beim Hall geht es eben darum, dass man die Dinge doppelt hört oder mehrfach, nämlich direkt, im Direktschall und über Reflexion. Und wenn das eine bestimmte Zeit überschreitet, nimmt man das als getrennt wahr, was also im Konzerthaus oder im Konzertsaal nicht sein sollte, dass es hallig ist. Mhm. Und das kann man relativ einfach mit einer Röhre, also ich habe da jetzt zwei leere Klopapierrollen mitgebracht, die ich hintereinander lege. Und ich mache das jetzt einmal so ein Schmatzgeräusch ohne diese Röhren und dann einmal mit. Mhm. Und man hört sehr gut den Unterschied.
Ja, genau, das tust du jetzt weg. So, einmal ohne.
Also einmal ohne und einmal mit.
Klingt wie eine Maus beim Abendessen.
Hört man schon einen deutlichen Unterschied.
Ja, ein deutlicher Unterschied.
Und der Grund ist der, dass eben, wenn ich das durch die Rolle mache oder durch die Röhre, gibt es eben den Direktschall, der den direkten Weg nimmt. Es gibt aber auch Umwegschall, der halt 10-mal hin und her reflektiert wird an den sehr harten Wänden, die den Schall recht gut zurückwerfen. Mhm. Und dadurch zerfließt dieses Geräusch komplett in die Länge, weil es kommt vielfach an, also direkt und mit einer Reflexion und mit zwei und mit 10 Reflexionen. Mhm. Sehr gut hört man das ja auch, wenn man in einer Röhre ist, so in einem Tunnel, nicht? Wenn man da so hört man ja den Hall extrem stark.
Ja.
Und die extreme Form von Hall ist dann halt das Echo. Das ist dann ein paar Sekunden versetzt, aber alles gehört zur selben Kategorie. Mhm. Also das ist eben, sind eben feine Übergänge. Und wenn es sehr kurz ist, also man sagt eben bis zu 50 Millisekunden Verzögerung, also 500 Sekunden Differenz, verschmilzt das. Mhm. Und das gibt eben den guten Klangeindruck in einem Konzertsaal.
Im Gegensatz zu einem trockenen Studio.
Genau.
Wenn wir jetzt eine Aufnahme hernehmen mit einem trockenen Studio-Sound, dann ist das ganz was anderes, als wenn wir den gleichen Song bei einer Live-Aufnahme hören, der in einem Stadion aufgenommen worden ist.
Also im Studio hat man ja absichtlich an den Wänden noch sehr viele schallschluckende Dinge, dass das überhaupt, also das wird, ist sofort verschluckt. Und im Stadion hat man halt, ist ja eigentlich nicht ideal, weil das sehr viel reflektiert wird von den Rängern. Da hat man einen deutlichen Hall drinnen, aber der macht halt dann diesen Live-Charakter aus.
Ja, und die Mikrofonierung ist natürlich dann auch anders.
Genau,
und die ganze Stimmung, also man hört das sehr, sehr schön bei dem Song Where the Streets Have No Name von U2. Da spiele ich jetzt zuerst ein, die reine Studioaufnahme und dann die Aufnahme live from Slane Castle in Irland. Interessant, wenn man das so hintereinander hört, denkt man sich, man will überhaupt keine Studioaufnahme mehr hören eigentlich.
Ja. Weiß nicht, warum das so gemacht wird. Ich meine, vielleicht machen sie dann ein bisschen wieder einen Hall hinein, oder?
Ja, aber es kommt auf die Musikrichtung an natürlich jetzt. Ja. Bei Popmusik, ich weiß nicht, wie viel Hall da gewünscht ist.
Wieso macht man das eigentlich so in den Studios?
Warum das müssen wir einen Tontechniker fragen.
Warum hat man da diese schallschluckenden Dinge? Ich meine, wahrscheinlich, weil es viel zu klein ist. Kriegt da.
Na, vielleicht ist der Hall per se was Unangenehmes.
Na, nicht, ja, wenn es innerhalb von diesen 50 Millisekunden ist, eben nicht. Dann nimmt man es nicht getrennt wahr.
Ja, aber es ist ja dann auch ein Unterschied, ob man spricht oder singt.
Ja.
Und wenn jetzt die Instrumente noch dazukommen, verstärkte Instrumente, so wie E-Gitarre, wie gerade eben, dann hat das ja einen völlig anderen Drive. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man ein Studioalbum hört, egal von wem, und der Hall ist dann nicht weg, dass alle erzürnt sind.
Ja,
also so enden wir jetzt mit U2. Aber wir können natürlich keine Physiksendung machen ohne ein Zitat von Albert Einstein. Und ich habe ein wirklich tolles gefunden, was mir nämlich die Rutsche legt zu deiner letzten Frage, die du von mir bekommst. Albert Einstein sagt: Ich weiß, dass die meisten Physiker, wenn sie ehrlich sind, Musik als die Quelle ihrer höchsten Inspiration ansehen. Kannst du das bestätigen? Weil Einstein hat ja Geige gespielt. So viel ich weiß, spielst du kein Instrument.
Naja, ich habe auch mal Geige gespielt, aber ich erinnere mich nicht gerne daran.
Na, dann gilt es nicht.
Also so würde ich das nicht sagen. Also dass das bei mir ein Quell der Inspiration ist. Aber was ich schon sagen muss, ist, dass das bei mir die Musik sehr schnell sehr tief hineinfährt. Also das ist, obwohl Physiker eher rationale Menschen sind, aber die Musik packt mich total schnell innerhalb von Sekundenbruchteilen. Wenn sie gut ist oder wenn sie mich berührt, das geht also wirklich sehr tief hinein.
Ja, dass uns Musik berührt, das war ja heute mein erster Satz. Du bist tatsächlich mein erster Gast, der mit Kunst und Kultur eigentlich, also zumindest beruflich, jetzt nichts zu tun hat. Und trotzdem kriegst du die letzte Frage, Martin. Was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
Ich habe die Erfahrung mit Musik, dass das, weil das so schnell berührt, dass es die Leute auch irgendwie verbindet. Also das ist schon. Also wenn man so in einem Live-Konzert ist oder so und man merkt, wie die Leute alle so gepackt werden, das ist, finde ich, eine romantische Idee, weil das wird die Welt sicherlich nicht zum Guten wenden, weil Musik gibt schon seit Jahrtausenden, aber zumindest für diesen kurzen Augenblick, den diese Musik dauert, wo die Leute gemeinsam das hören, macht das so ein schönes Gemeinschaftserlebnis.